respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las
justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra. Retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Das war sehr schönes Lied und wir haben einen spontan Gast, Nico.
Hallo, hallo Virginia, hallo Hilja.
Hallo. Ja, du warst auch das bei Kulturguerilla News und du hast begleitet. Und was denkst du, wie war es?
Für mich war es sehr, sehr spannend. Ich konnte an diesen Abenden, also eben, ich habe das Ganze geleitet. Mein Hintergrund ist Radiojournalist, also ich habe versucht, euch die News und den Journalismus aus dem Bereich Radio etwas näher zu bringen. Es war für mich unglaublich spannend, das Ganze mitzuerleben zu können aus Kursleitungssicht, aber auch zu sehen, was ihr alles gemacht habt. Ich bin wirklich unglaublich stolz auf euch, wie viel Tiefgang ihr erreicht habt in so kurzer Zeit. Also die Themen, die ihr gewählt habt, sind durchs Band hinweg alle mega spannend und ihr habt euch nicht mit den einfachen Fragen begnügt, sondern seid immer weiter in die Tiefe gegangen, habt mehr nachgefragt. Gerade den Beitrag von Virginia, den wir jetzt gehört haben, es war nicht ein Interview, es waren zwei Interviews, zwei sehr spannende. Und die Themenwahlen, die ihr habt, die Fragen, die ihr gestellt habt, fand ich mega schön. Und was mir auch gefallen hat, ist, wie sich so die Gruppe zusammengefunden hat, wie alle gemeinsam diskutiert haben, sich auseinandergesetzt haben mit der Thematik und ausgetauscht haben. Das war sehr, sehr schön. Das hat mir sehr Spaß gemacht.
Ja, das stimmt. Das war eine sehr kurze Seite und da, außer ich war niemand Journalist und Journalistin Erfahrungen. Mhm. Und das war sehr schön. Wie findest du?
Ja, ich glaube, es war auch sehr schön. Ich habe eine andere Frage. Mhm. Also würdest du es noch einmal machen?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ohne Zweifel. Okay. Sofort. Also vielleicht nur, wenn ich es nochmal mit derselben Gruppe machen dürfte. Nein, auf jeden Fall. Es war so eine gute Erfahrung, das teilen zu können und mit euch das gemeinsam aufzustellen. Und was du gesagt hast, Hylia, am Anfang dachte ich, es waren 12 Kursabende und ich dachte, wie füllen wir 12 Kursabende? Es ist so viel Zeit, um irgendetwas zu machen und plötzlich war es rum. Wir hatten keine Zeit mehr und es wurde so knapp, einfach weil so viel diskutiert wurde, so viel intensive Auseinandersetzung mit News, mit Journalismus, mit wie wir es verstehen, passiert sind, dass am Ende fast die Zeit nicht gereicht hätte. Wir hätten doppelt so lange machen können, denke ich.
Genau, das war, ich habe das Neutralität, das sehr wichtige Thema, wir haben so viel darüber diskutiert und das finde ich mega gut.
Von meiner Seite nochmal ein riesiges Danke, es war wirklich sehr, 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 sehr schön mit euch.
Danke dir auch und gehen wir weiter. Es geht um Fake News, dass Fake News nicht erst seit Donald Trump beschäftigt, dieses Phänomen. Stefano hat sich gefragt, wie sehr Fake News in den sozialen Medien grassieren und die Menschen dazu bringen, sogar falsche Entscheidungen zu treffen. Seine Recherche führte ihn zu einem Gespräch mit Michael Lanzer, Professor für Mandelwandel an der Universität Zürich. Dieser spricht aber nicht gerne von Fake News. Hören wir Beitrag von Stefano.
Wir sprechen in der Forschung stärker von Desinformation. Die wird von verschiedenen Quellen eben bedient. Das können einerseits Bots sein, die reproduzieren dann bewusst Falschmeldungen, um einen gewissen Schaden anzurichten. Eine zweite Quelle wären Trolle, Personen, die einen Spaß daran haben, um eben Falschinformationen zu verbreiten. Dann gibt es die Gruppe von fremden Regierungen, die es versuchen, eben bei Wahlen in anderen Ländern Einfluss zu nehmen, wiederum mit bewusst gesetzten Falschmeldungen, um gewisse Kandidatinnen oder Kandidaten zu bevorzugen.
Wo sehen Sie persönlich die größte Gefahr in den sozialen Medien in Bezug auf Information und News?
Also ich sehe jetzt keine große Gefahr darin. Ich glaube, das ist bewältigbar. Wenn man sich anschaut, wie ist der Anteil von Desinformation an der gesamten Information, die ich beziehe, dann ist es so etwa 0,15% in einer Studie gewesen in den USA. Dieser Anteil wird oft jetzt groß geredet, aber der ist nicht in dieser Größenordnung, dass es wirklich so besorgniserregend wäre.
Also meinen Sie, dass diese sogenannte Bubble, in der wir befinden und wir suchen immer in der gleichen Quellen, nicht gefährlich ist, dass wir eben in diesen Desinformation geraten?
Die Forschung zeigt uns, dass es nur bei jenen, die sich vorher schon in extremen Meinungen oder Meinungsforen bewegt haben, dort wird es noch stärker. Für die unter Anführungszeichen Normalbenutzerin ist das nicht so der Fall, weil sie ein ganzes Repertoire haben an Quellen. Man ist nicht eingesperrt in so einer Bubble.
Was kann man tun, um die Verbreitung von Fake News oder Desinformation einzudämmen oder sogar zu stoppen?
Wichtig ist, dass man sieht, es lässt sich alles sehr gut vermeiden, indem man einfach kritisch ist, indem man einfach ein größeres Spektrum hat, indem man auch schaut, natürlich jetzt von der staatlichen Seite her, dass es eine plurale Medienlandschaft gibt. Das sind die wichtigen Punkte auf der systemischen Ebene.
Was kann ich persönlich machen, um eben zu vermeiden, dass Desinformation verbreitet wird?
Also einerseits können auch Einzelpersonen natürlich dazu beitragen, dass wenn sie es sich leisten können, dass sie auch bezahlen natürlich für Journalismus. Ja, das können sie sich aussuchen. Was sind ihre vertrauenswürdigen Quellen? Damit kann man natürlich auch fördern, eine funktionierende Medienlandschaft. Sie können sich auch einen Einfluss nehmen, indem sie das halt nicht verbreiten, auch wenn die Inhalte attraktiv sind, weil sie neu sind, weil sie emotional sind. Dadurch ist der Anreiz groß, dass man sagt, okay, das verbreite ich jetzt auch noch. Das sollte man meines Erachtens eben nicht machen und es sollten auch die Massenmedien nicht machen.
Wie kann ich wirklich eine Fake News erkennen?
Dafür gibt es keine Garantie. Niemand ist davor gewappnet, nicht einer Falschinformation oder Desinformation aufzusitzen. Aber sehr oft ist es doch so, dass man ein Gefühl entwickelt und bei gewissen Dingen sich noch eine zweite oder eine dritte Quelle noch anschaut. Und damit findet man eigentlich heraus, inwieweit es vertrauenswürdig ist. Einerseits müssen Sie herausfinden, welchen Quellen vertrauen Sie. Aber das machen Sie schon seit jeher bei allen Medien. Sie können auch beim öffentlichen Rundfunk nicht nachprüfen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern sie vertrauen, weil sie dem Anbieter vertrauen.
Also man kann nicht schnell was in dem Netz finden, ohne das ein bisschen Zeit zu investieren, um das zu prüfen, ob das eine richtige Information ist oder eben eine Desinformation oder vielleicht nur partiell.
Selbst in der Wissenschaft ist es so, es gibt ja nicht nur dann eine Meinung dazu. Das ist oft eine schwierige Abschätzung, was ist überhaupt eine Desinformation, was ist keine Desinformation. Dann gibt es auch diese Problematik natürlich, was ist Ironie? Sind Aprilscherze erlaubt oder ist das Desinformation oder ist das, ja, verstehen Sie, also das ist nicht so einfach, es gibt keine klare Linie. Und es ist ja nicht so, dass Sie jede Nachricht hinterfragen müssen. Bei den meisten Nachrichten ist das überhaupt nicht notwendig. Also man entwickelt hier auch natürlich ein Gefühl dafür und man sieht ja auch, was dann umstritten ist.
Das Interview mit Michael Latzer, Professor von Medienwandel an der Universität Zürich, geführt von unserem Kulturguerillero Stefano. Also jetzt hören wir noch ein Lied, das Stefano für uns gewünscht hat.
Ja, hören wir dieses Lied.
Musik. da Cubana che vorrei tu conoscessi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è. Alle Ande ti racconta di tabacco e caffè, c'è una voce chiara d'Argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. E che diceva? Ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guidò. E che diceva?
Schöne Lied. Jetzt gehen wir weiter. Auch Alexander Ronamow hat bei Projekt Kulturguerilla mit ganz vielen Freunden mitgemacht. Das trotz einer Hör- und Sprechschwachwache. Eine Passion ist aber Video und logischerweise nicht Radio. Er hat darum das Projekt mit der Kamera begleitet. Auch jetzt im Studio und filmt er seine Eindrücke. Wenn du sehen möchtest, wie Kulturguerilla News ausgehen hatte oder was hier im Lora Studio passiert, dann geh doch auf die Seite maximtheater.ch. Jetzt gehen wir weiter und das machen wir nächsten Beitrag. Das Beitrag gehört Irina. Kein Mensch wünscht sich Krieg. Für die meisten Menschen in der Schweiz ist Krieg kaum vorstellbar. Doch was würde passieren, wenn wir angegriffen werden? Wer würde die Schweiz verteidigen? Müssten beispielsweise Väter von Babys in den Krieg? Bräuchten es Propaganda, um Menschen zum Kämpfen zu motivieren? Und die Menschen, die Flüchtlinge wollen, wohin würden sie gehen?
Das wollte ich wissen. Mein Name ist Irina. Ich komme aus der Ukraine und habe eine Umfrage gemacht.
Die Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, gehen wahrscheinlich auch ein bisschen weiter weg oder würden weit weg gehen. Vielleicht Australien oder in die USA, könnte ich mir vorstellen.
Grundsätzlich würden die Schweizer zuerst einmal an die Nachbarländer gehen, also Frankreich, Deutschland, wo auch am meisten Leute auswandern. Wäre in Europa ein Krieg, würden sie wahrscheinlich in Richtung Amerika, Australien oder sonst irgendwo, wobei das sehr unwahrscheinlich ist.
Ich würde vermutlich probieren, da zu bleiben, weil ich am meisten soziale Kontakte habe. Und am zweitmeisten hätte ich in Italien. Wegen deinem Kontakt, wegen der Familie, ganz klar.
Ich glaube, ich würde am liebsten nach Frankreich oder Deutschland oder England. Wahrscheinlich in ein Land, wo ich weiß, dass ich die Sprache schon bereits beherrsche.
Ich nehme an, wenn es in der Schweiz einen Kriegsgrund gäbe, dann würde ich wahrscheinlich das nähere Ausland auch betroffen sein. Darum fällt wie so das nächste Land, wo mir ist, Deutschland, wie weg. Darum würde ich wie sagen, ich würde wahrscheinlich behaupten, in die USA.
Die Wahl des Landes hängt also auch von der Anwesenheit von Verwandten oder Freunden ab. Im Fall eines Angriffskrieges wie in der Ukraine würden wahrscheinlich viele ihr Land verteidigen wollen. Aber wer soll das tun? Wie sieht es beispielsweise mit Vätern von Kleinkindern aus?
Sie sollten befreit werden vom Militärdienst. Auch andere Bezugspersonen, vielleicht einen Onkel oder auch einen Bruder. Ich finde eben, es sollte niemand gehen müssen.
Ja, Väter, wenn sie nur sie als Betreuer, sie sollten bei Kindern bleiben, weil Kinder brauchen Hilfe, brauchen jemanden, die sie betreuen.
Wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Betreuungsangebote durch nahe Verwandte irgendwie sichergestellt sind und der Vater nicht nur der einzige Bezugsmensch ist in denen ihrem Leben, dann eher ja. Obwohl ich grundsätzlich gegen Krieg und gegen das Einziehen von jeglichen Menschen bin.
Kann ich so nicht sagen, würde vielleicht in einem Kriegsfall Sinn machen, möglich.
Ich finde, die Menschen, die sich einsetzen möchten und können in irgendeiner Form und dies freiwillig tun, die können das. Die, die das nicht möchten, sollten aber nicht dazu gezwungen werden. Ich möchte einfach noch anfügen, dass ich hier aus einer privilegierten Situation spreche. Ich habe noch nie Krieg erlebt und ich kann mir das auch wirklich sehr schwer vorstellen. Wenn es dann soweit wäre oder falls es soweit ist, ist meine Antwort vielleicht dann eine andere.
Wenn man das Wohl der Kleinkind ins Zentrum tut, ist das sehr wahrscheinlich ein vernünftiger Ansatz. Auf der anderen Seite könnte man natürlich behaupten, Väter und Mütter von Kleinkindern haben die grössere Motivation, um im Kriegsdienst etwas zu leisten, weil sie mehr zu schützen haben.
In einer Ausnahmesituation wie einem Krieg stellt sich für mich auch die Frage, will man seine eigenen Kinder schützen oder alle Kinder seines Landes? Doch wie bringt man die Menschen dazu, ihr Land zu verteidigen, wenn sie das nicht von sich aus wollen? Wäre Propaganda ein sinnvolles Mittel?
Ganz ehrlich, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich finde, Propaganda ist ja eh immer sehr negativ behafteter Begriff und auch schwierig, Werbung zu machen für einen Krieg, für in den Krieg zu ziehen.
Ich sehe nicht ein, warum Propaganda für solche Sachen notwendig wäre. In einem Kriegsfall gäbe es einfach einen Einberufungsbefehl und die Leute würden gehen oder eben nicht, allenfalls verweigern.
Also dass Medien als Propagandainstrument würden versucht, gebraucht zu werden, das auf jeden Fall, absolut.
Ich denke nicht, dass es Propaganda bräuchte, oder dass dies eine Form ist, die sinnvoll ist für ein demokratisches Land.
Wie die Befragten bin auch ich gegen Manipulation. Egal, ob es sich um Krieg oder das alltägliche Leben handelt. Auf eine wichtige Frage habe ich bis heute keine Antwort. Ist es denn überhaupt möglich, Informationen ohne Manipulationen zu erhalten?
Danke, Irina. Sie waren sehr komplexe Fragen. Die Antwort finden wir heute wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht kommen wir ihr näher, wenn wir Propaganda, Desinformation und Fake News analysieren. Jetzt hören wir einen anderen Song. Dieses Mal Wolves von Kanye West. Ja.
Wir sind schon fast am Ende mit unserer Sendung zum Kultur-Guerilla-News-Projekt. Am 12. Abend hatten wir uns mit Nachrichten und wie sie entstehen auseinandergesetzt. Dabei sind uns natürlich auch unterschiedliche zu den Medien in unserem Heimatländern ausgefallen. Hier ein paar Gedanken dazu.
In Argentinien, ja, es ist schwierig, einen neutralen Beitrag zu finden. Es ist schwierig, eine Zeitung zu 100% zu glauben, ja. Also es gibt immer eine Distanz. Wenn ich lese in Argentinien, es ist immer die Frage, ist das wirklich so, ist immer da. Und hier glaube ich, es ist, dass die Distanz ist nicht da oder es ist kürzer. Und ja, Ich lese gern hier, so vielleicht mehr als in Argentinien.
In der Ukraine sind die Menschen emotionaler als in der Schweiz und können daher eine sehr emotionale Antwort auf eine Provokationsfrage haben. In der Schweiz sind mir bisher keine Provokationsfragen aufgefallen. Vielleicht, weil ich mich nicht so sehr mit den Nachrichten beschäftige.
Hier sind die Nachrichten, Ton der Nachrichten ist mehr sachlich und weniger emotional. Und auch wie die Nachricht erzählt wird, ist das weniger Schlagworten. Und hier ist mehr, ich will eine Nachricht geben. Wenn du dich interessiert, dann hörst du zu. Aber nicht, dass ich will, dass du mich hörst. Etwas so.
Aber nicht nur Unterschiede sind uns geblieben. Auch sonst bleibt einiges hängen.
Bei meinen Befragungen habe ich festgestellt, dass die Leute keine Fragen beantworten wollen, die sie zum Nachdenken anregen, was mich sehr überrascht hat. Zumal sich meine Fragen an die Schweizer richtete.
Vor allem von Radiosendungen viel gelernt. Wir waren auch bei CR Media und da war sehr interessant. Jetzt, wenn ich Radio höre, dann überlege ich immer, was im Hintergrund ist. Und es klingt alle einfach, natürlich und live. Ja.
Also es war für mich sehr, sehr interessant. Ich habe vorher kein Kurs oder Workshop über Nachrichten gemacht. Und es war wirklich nützlich zu wissen, wie es geht hier in der Schweiz und was kann ich lesen und wo kann ich es finden. Es war sehr gut für mich. Ja.
Das war sie, unsere Sendung über Kulturguerilla. Im Workshop zum Thema News waren mit dabei
Stefano Agnolin, Irina Lisenseva, Alexander Romanov, Anna Rodriguez, Pierre Menard und Andrea Schiesteger.
Wir sind fast Ende und wir beide, die auch die euch durch die Sendung begleitet haben. Mein Name ist Julia Emec. Wir können das wiederholen.
Ja, also mein Name ist Virginia Kargacin und die Verantwortlichen von Maxim Theater sind Claudia Flüsch, Laia Sievi und Edita Skalik.
Ja, wir wollten sicher, das ist nur bedanken und ganz super durch den Workshop begleitet haben uns Nico Meyer und Armin Ott. Und wir danken auch Julia Palaganas von Radio Lora für die Radiotechnik. Jetzt, wir sind Ende und wir sagen Ciao.
Ja, ciao. Wir können die Sonne genießen jetzt.
Genau, und schöne
Kultur Guerilla News.
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 Sigmundsk, 5 MHz.
Hi everyone, here is, or let's say...
Hi everyone, here is Lora Colora, Musica, part 2.